Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt ist, wie gesagt, etwas länger. Wir machen weiter im zweiten Buch Mose, und zwar von Kapitel 20, Vers 22, was wir eben schon gelesen haben, bis zum Ende von Kapitel 23. Und ich möchte jetzt zu Beginn der Predigt das Ende des Abschnitts lesen. Wir haben eben den Anfang gehört, jetzt das Ende, Kapitel 23, ab Vers 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. So dann das Fest der Ernte. Wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. 3-mal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen, und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Monat. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst dein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pherisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und deine Wasser segnen, und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein, ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst, und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Heviter, die Kanaaniter und Hethiter vor dir her vertreibt. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister, und von der Wüste bis zum Strom Euphrat, denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten, denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das ist ein langer Abschnitt, mehr als 3 Kapitel. Und dazu noch lauter Gebote, die Probleme behandeln, die wir häufig heute doch gar nicht mehr haben. Ja, zum Beispiel Kapitel 21, Vers 33 lesen wir: Wenn ich einen Brunnen grabe und ich diesen Brunnen nicht abdecke und ein Esel reinfällt, dann muss ich Schadensersatz für diesen Esel bezahlen. Ja, wenn ich dieses Gebot lese, habe ich folgendes Problem. Ich habe erstens noch nie einen Brunnen gegraben. Ich habe zweitens nicht vor, irgendwann mal einen Brunnen zu graben. Und ich kenne auch niemanden in unseren Breiten, der einen Esel besitzt. Dass also ein Esel in meinen Brunnen fällt, ist wirklich äußerst unwahrscheinlich. Und gefühlt geht es einem doch so bei einer ganzen Menge von den Geboten, die man in diesen 3 Kapiteln liest, oder? Und dann gibt es da mittendrin auch dieses Gebot, was fast jeder in Deutschland kennt. Auch wenn er sonst fast nichts von der Bibel weiß. Dieses Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, man zitiert es entweder, wenn man sich gerne rächen will, oder man nutzt es als Beweis dafür, dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der grausame zwischenmenschliche Gewalt fördert und fordert. Aber wenn wir diese Gebote lesen und vielleicht denken, naja, ist das nicht ein bisschen langweilig und ein bisschen überhaupt nicht relevant für mein Leben? Dann müssen wir uns gerade dann bewusst machen, dass sie alle Teil von Gottes zeitlosem Wort sind. Ja, als Jesus auf dieser Erde war, da sagte er, dass nicht ein i-Tüpfelchen vom Gesetz vergeht, bis alles erfüllt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch diese Gebote angucken und uns fragen, was ist Gottes Botschaft für uns heute, wenn er uns diese Gebote gibt oder wenn er uns diesen Teil seines Wortes vor Augen stellt. Ich habe schon gesagt, dieser Teil mit diesen Geboten folgt direkt auf die 10 Gebote. Die haben wir uns letzten Sonntag angeguckt. Und ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen, was wichtig ist, um diese 10 Gebote zu verstehen. Wir haben gesehen, die 10 Gebote sind für alle Zeiten und alle Menschen gültig, weil sie Gottes heiligen Charakter widerspiegeln. Und dann haben wir gesehen, die 10 Gebote sind sehr allgemein. Sie decken alle wichtigen Bereiche des Lebens ab und gehen dabei nicht besonders stark ins Detail, sodass man sie damals anwenden konnte und sie auch heute anwenden kann. Ich nenne sie heute mal Gottes allgemeingültiges Gesetz. Die 10 Gebote gelten für alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten. Und demgegenüber stehen jetzt die Gesetze, die hier unmittelbar auf die 10 Gebote folgen. Auch sie sind Gottes Gesetz. Aber sie sind nicht mehr so allgemein formuliert wie die 10 Gebote, sondern sie sind auf ganz spezielle Situationen zugespitzt. Und solche speziellen Gebote finden wir nicht nur in 2. Mose 20 bis 23, sondern vor allem das 3. Buch Mose und dann auch das 5. Buch Mose sind voll von diesen Gesetzen. Wenn ihr euch schon mal die Mühe gemacht habt, die gesamte Bibel von vorne nach hinten durchzulesen, was ich euch übrigens sehr empfehlen kann, dann werdet ihr immer und immer wieder in den 5 Büchern Mose auf solche speziellen Gesetze stoßen. Und gut möglich, dass ihr euch dann schon mal gefragt habt, warum seitenweise solcher Gebote? Das betrifft mich doch gar nicht. Aber nochmal die Erinnerung, sie sind Teil von Gottes Wort. Und gerade weil sie so einen großen Teil der 5 Bücher Mose ausmachen, ist es wichtig zu verstehen, was sie uns heute zu sagen haben. Mein Thema für heute Morgen ist Gottes spezielles Gesetz. Ich habe 3 Punkte. Erstens ein Gesetz gültig für die Vergangenheit. Zweitens ein Gesetz hilfreich in der Gegenwart. Und drittens ein Gesetz vorausschauend auf die Zukunft. Erstens ein Gesetz gültig in der Vergangenheit, zweitens hilfreich in der Gegenwart und drittens vorausschauend auf die Zukunft. Ich habe eben die Unterscheidung gemacht zwischen dem allgemeingültigen Gesetz Gottes, den 10 Geboten, und eben dem speziellen Gesetz Gottes, also unter anderem die Kapitel, die wir heute gelesen haben. Aber wie komme ich eigentlich dazu, diesen Unterschied zu machen? Ja, was gibt mir das Recht dazu zu sagen, die einen sind allgemeingültig und die anderen sind speziell? Den ersten Grund dafür finden wir direkt in der Bibel, in unserem Abschnitt hier. Denn die 10 Gebote wurden direkt von Gott zu seinem Volk gesprochen. Gott selbst verkündigte sie dem Volk Israel vom Berg Sinai aus. Wenn ihr nochmal in eure Bibel reingucken wollt, Kapitel 20, Vers 1, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Anders ist das bei den speziellen Gesetzen. Mose bekam sie von Gott und gab sie dann weiter an das Volk Israel. Ja, das sehen wir im ersten Vers von unserem Abschnitt. Kapitel 20, Vers 22. Und der Herr sprach zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sprechen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Und dann folgen die ganzen Gesetze, die Gott seinem Volk gibt, aber Gott hat sie Mose gegeben und Mose gibt sie jetzt dem Volk weiter. Bei den 10 Geboten spricht Gott direkt, bei den speziellen Gesetzen über Mose. Und den zweiten Grund dafür, dass die 10 Gebote allgemeingültig sind und die Gebote hier in unserem Abschnitt speziell, finden wir, wenn wir uns die 3 Kapitel näher anschauen. Denn in diesen 3 Kapiteln, wenn man sie genau liest, finden wir immer wieder die 10 Gebote. Ich habe mal nachgezählt und ich habe bis auf das 10. Gebot in diesen 3 Kapiteln alle 9 ersten Gebote gefunden. Zum Beispiel Kapitel 20, Vers 23. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Welches Gebot ist das? Das 2. Du sollst dir kein Bildnis machen. Kapitel 21, Vers 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Welches Gebot ist das? Das 6. Du sollst nicht töten. Und so findet man fast alle der 10 Gebote in diesen 3 Kapiteln wieder. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den 10 Geboten und diesen speziellen Geboten? Antwort: Diese gut 3 Kapitel wenden die 10 Gebote auf viele Situationen des Alltags an. Ja, die 10 Gebote sind die allgemeinen Prinzipien. Und die speziellen Gesetze sind jetzt die Anwendung, wie ich das im Alltag genau umsetzen kann. Mitsamt den Konsequenzen, was passiert, wenn ich mich darüber hinwegsetze. Und damit sind diese Gebote hier sehr praktisch, aber eben auch sehr speziell. Und damit nur für bestimmte Zeiten so unmittelbar 1:1 gültig. Ja, Gott hat sie ja damals dem Volk Israel gegeben. Und damals regelten sie das Zusammenleben der Israeliten, indem sie für verschiedene Situationen und verschiedene Sünden jeweils festlegten, wer jetzt schuld ist und welche Konsequenzen die Schuld für die Betreffenden hat. Mein erster Punkt, ein Gesetz gültig für die Vergangenheit. Gerade weil diese Gebote so speziell sind, und gerade weil sie eben damals dem Volk Israel für die Situation gegeben wurden, in dem Israel lebte, sind sich die meisten Christen einig gewesen, dass diese Gebote nicht mehr in dem Sinn für uns heute gelten, wie sie damals galten. In dem Sinn, dass wir sie nicht 1:1 umsetzen sollten. Warum nicht? Dafür möchte ich euch jetzt 5 Gründe nennen. Der erste Grund, warum wir sie nicht 1:1 umsetzen sollten, ist, wir leben einfach in anderen Zeiten. Das habe ich am Anfang schon angedeutet, wir haben heute keine Esel, die in irgendwelche Brunnen fallen können, sondern wir haben heute Fahrräder, Motorräder und Autos. Ja, die meisten von uns besitzen keine Felder, Weinberge oder Nutztiere. Unsere Kultur hat sich so entwickelt, dass heute viele der Fälle, die hier konkret beschrieben werden, auf uns überhaupt nicht mehr zutreffen. Und deswegen ist es schwierig bis unmöglich, viele dieser Gesetze anzuwenden. Zweiter Grund, warum wir das nicht mehr so 1:1 umsetzen sollten, ist, Jesus hat die Struktur des Volkes Gottes geändert. Ja, wenn wir ins Alte Testament zurückgucken, was war das Volk Gottes? Das Volk Gottes war das Volk Israel, gleichzeitig sozusagen die Gemeinde damals und gleichzeitig ein Staat. Heute im Neuen Bund sind wir zwar immer noch das Volk Gottes als Gemeinde, als Gemeinschaft, die Gott anbetet, aber wir sind kein Staat mehr. Ja, heute gibt es in jedem Staat der Erde Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Aber umgekehrt gibt es auch keinen Staat auf der Erde, der tatsächlich mit dem Volk Gottes identisch ist. Und viele Gesetze im Predigtabschnitt setzen voraus, dass der Staat ein Interesse daran hat, Gottes Gebote durchzusetzen. Ja, wenn zum Beispiel die Todesstrafe gefordert wird bei einer bestimmten Sünde, dann war das damals in Israel möglich. Warum? Weil der Staat eben gleich war mit der Gemeinde damals. Das heißt, man konnte die Todesstrafe einfach durchsetzen. Heute ist das nicht mehr möglich, weil Gottes Volk kein Staat mehr ist. Der dritte Grund, warum wir diese Gesetze nicht 1:1 umsetzen können, ist, wir sind umgeben von einer anderen Kultur. Ja, mit dem Volk Gottes, mit dem Volk im Alten Bund haben wir gemeinsam, dass die Gesetze unter anderem dazu gegeben sind, dass wir nicht in die Gefahr geraten, uns anzupassen an die gottlose Welt. Die Gesetze haben die Funktion, zu verhindern, dass wir Verhaltensweisen oder Denkweisen von unserer Umgebung übernehmen, die gegen Gott eingestellt ist. Und deswegen gibt es zum Beispiel folgendes Gebot in Kapitel 20, Vers 26. Da steht: Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Als ich das gelesen habe in der Predigtvorbereitung, habe ich gedacht, was heißt das denn? Ja, erstmal übersetzt bedeutet das, die Israeliten sollten vor ihren Altären keine Stufen bauen, damit man nicht die Geschlechtsteile des Priesters sehen kann. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist, weil alle anderen Kulturen drumherum ihren Gottesdienst sehr stark durch sexuelle Praktiken praktiziert haben. Das gehörte für alle anderen Kulturen zum Gottesdienst dazu. Und was jetzt dieses Gesetz fordert, ist, es soll nichts passieren im israelitischen Gottesdienst, was auch nur irgendwie daran erinnert. Oder ein anderes Beispiel, in Kapitel 23, Vers 19b, ganz am Ende jetzt von unserem Abschnitt, da steht dieses Gebot, ist auch relativ bekannt, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und dieses Gebot ist heute übrigens der Grund, warum orthodoxe Juden Wert legen auf sogenanntes koscheres Essen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das bedeutet für sie unter anderem, dass sie keine Fleischprodukte gemeinsam mit Milchprodukten essen und das auch gar nicht zusammen lagern. Also manche orthodoxen Juden haben zwei Kühlschränke in ihrem Haus, einen für Fleischprodukte und einen für Milchprodukte, um das ja nicht zu mischen. Und das geht zurück auf dieses Gebot. Die Frage ist trotzdem, warum gibt es dieses Gebot? Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber es ist sehr naheliegend, dass Gott auch mit diesem Gebot hier möchte, dass sich das Volk Israel von den religiösen Praktiken der umgebenden Völker abgrenzt. Noch heute noch ist es so, dass Gott möchte, dass wir nicht die Denkweisen der anderen Weltanschauungen übernehmen. In Römer 12, Vers 2 sagt er zum Beispiel zu uns Christen heute im neuen Bund: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst das. Übernehmt nicht die Denkweisen der Welt, die gegen Gott eingestellt ist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist heute immer noch der Auftrag wie damals für das Volk im Alten Bund. Aber die Weltanschauungen haben sich geändert. Ja, wir grenzen uns heute nicht mehr vom Denken der uns umgebenden Kultur ab, dadurch, dass wir versuchen, Milch- und Fleischprodukte voneinander zu trennen. Das bringt heute gar nichts mehr. Sondern heute gibt es andere Herausforderungen. Ein vierter Grund, warum wir diese Gesetze nicht mehr eins zu eins umsetzen sollen, ist, dass sie nicht unbedingt die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Das muss ich erklären. Sie spiegeln nicht unbedingt die Heiligkeit Gottes wider. Wer letzten Sonntag da war, wird sich daran erinnern, dass ich über die 10 Gebote gesagt habe, dass sie die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Sie reflektieren Gottes heiligen Charakter in dieser Welt. Wenn Gott jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nicht, dass ihr die Ehe brecht, dann sagt er damit gleichzeitig, ich habe die Ehe erfunden und ich finde sie gut. Das gilt nicht unbedingt für die speziellen Gebote Gottes. Ja, in unserem Abschnitt gibt es zum Beispiel unter anderem Regelungen zu Sklaven. Wir haben das gelesen. Und viele Menschen haben daraus geschlossen, Gott findet Sklaverei gut. Aber das steht hier mit keinem Wort. Gott gibt einfach Regelungen für den Umgang mit Sklaven, wenn man denn welche hat. Es gab übrigens in der Weltgeschichte kein einziges Volk, was so gnädig und gütig mit seinen Sklaven umgehen sollte, wie das Volk Israel. Also kein Volk in der Weltgeschichte, das Sklaven hatte und was dann so strenge Regeln hatte, wie man mit den Sklaven umgehen sollte. Aber während es diese Gebote gibt, macht die Bibel auch deutlich, dass es besser ist, frei zu sein, als Sklave zu sein. Und es wäre jetzt falsch zu behaupten, aus diesen Gesetzen rückzuschließen, Gott findet Sklaverei gut. Anderes Beispiel, das finden wir nicht in diesem Abschnitt, sondern später dann im 5. Buch Mose. Und es geht um das Thema Ehescheidung. Ja, und auch dazu finden sich Gesetze in den 5 Büchern Mose. Und die Pharisäer haben den Fehler gemacht, diese speziellen Gesetze zu nehmen und zu denken, naja, das reflektiert jetzt alles Gottes heiligen Charakter. Und deswegen haben sie gesagt, wenn es Gesetze für Ehescheidung gibt, muss das heißen mal mindestens, dass Gott das okay findet. Dann gibt es ein Streitgespräch zwischen ihnen und Jesus. Und Jesus sagt ihnen, dass es diese Gesetze nur gibt, weil die Menschen sich halt haben scheiden lassen. Das hat Gott zwar nie so vorgesehen, aber sie haben es halt gemacht. Und um dann die Folgen gerade für die betroffenen Frauen abzumildern, hat Gott Gesetze zur Ehescheidung gegeben. Aber es wäre falsch zu sagen, dass Gott für Sklaverei ist oder für Ehescheidung ist. Es gibt diese speziellen Gesetze, um die Folgen für die Betroffenen zu erleichtern. Und der fünfte und letzte Grund ist, dass sie im Neuen Testament nicht mehr als Gesetze aufgegriffen werden. Die speziellen Gebote werden nicht mehr als Gesetze aufgegriffen. Nur an ganz wenigen Stellen werden sie zitiert, das werden wir auch noch sehen. Aber an keiner Stelle im Neuen Testament wird eines dieser Gesetze zitiert und gesagt, dies ist ein Gebot, was du heute so eins zu eins umsetzen sollst. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, weil es wirklich nicht so ganz einfach ist. Ja, auf der einen Seite haben wir die 10 Gebote und sie wurden von Gott persönlich gesprochen. Sie sind allgemeingültige, zeitlose Gebote, auch für uns heute noch, weil sie Gottes Heiligkeit reflektieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die speziellen Gesetze in unserem Abschnitt heute. Und sie sind von Mose überbracht worden und sind für uns heute nicht mehr so im buchstäblichen Sinn gültig. Und warum sie nicht mehr eins zu eins gültig sind für uns heute, im Gegensatz zur Vergangenheit, dafür haben wir uns 5 Gründe angeschaut. Ja, wir leben erstens in kulturell anderen Zeiten, ohne Esel, dafür mit Autos. Zweitens, als Volk Gottes sind wir heute kein Staat mehr und können so zum Beispiel nicht mehr die Todesstrafe verhängen. Drittens, die gegen Gott eingestellten Weltanschauungen und Religionen sind heute ganz andere als früher. Wollen wir uns von ihnen abgrenzen, muss das anders aussehen als damals. Das vierte ist, die speziellen Gebote reflektieren nicht unbedingt Gottes Heiligkeit, sondern regeln das Zusammenleben. Ja, auch wenn sie Dinge wie Sklaverei oder Ehescheidung behandelt, heißt es nicht, dass Gott diese Dinge gut findet. Und der fünfte Grund ist, sie werden im Neuen Testament nicht als Gebote erwähnt. Für das Volk im Alten Bund, für Israel, waren diese Gesetze damals eins zu eins gültig. Für uns heute nicht mehr. Und warum das so ist, haben wir jetzt gesehen. Aber warum stehen sie dann in unserer Bibel? Hätte Jesus nicht einfach kommen können und sagen können, okay, jetzt ist ein bisschen was anders, wir streichen sie einfach raus? Die Antwort ist nein. Denn auch wenn sie für uns heute nicht mehr eins zu eins gültig sind, können und sollen wir doch viel von ihnen lernen. Sie sind nach wie vor hilfreich für uns. Mein zweiter Punkt, ein Gesetz hilfreich für die Gegenwart. Gültig in der Vergangenheit, jetzt hilfreich für die Gegenwart. Bevor wir auf die Frage kommen, was es bedeutet, dass sie hilfreich sind, müssen wir erstmal verstehen, was sich eigentlich tatsächlich durch Jesus geändert hat, zwischen dem alten Bund, als diese Gesetze gegeben wurden, und dem neuen Bund, in dem wir jetzt leben. Jesus sagte über sich selbst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Aber was heißt eigentlich erfüllen? Zunächst einmal bedeutet es, dass Jesus das gesamte Gesetz immer und überall zu 100% gehalten hat. Ja, ich habe das diese Woche meiner Klasse in Rallye erklärt. Da guckt mich ganz entgeistert eine Schülerin an und meint, heißt das, dass Jesus, wenn er auf der Straße als Kind Fußball gespielt hat, nicht einmal ausgerastet ist? Ich gesagt, ja genau, das heißt es. Das kann doch nicht sein, jeder rastet doch mal aus beim Fußballspielen. Gesagt, jeder tut das. Jesus hat es nicht getan. Jesus hat niemals das Gesetz auch nur im Kleinsten gebrochen. Und damit ist er der erste und einzige Mensch, der das Gesetz je erfüllt hat. Aber das ist längst nicht alles. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns den Heiligen Geist geschenkt, der in uns wohnt. Und dieser Heilige Geist verändert unsere Herzen so, dass wir in der Lage sind, die Gebote Gottes zu halten. Ja, im 31. Kapitel verheißt, im 31. Kapitel seines Buches verheißt der Prophet Jeremia den neuen Bund. Und er sagt dort, wenn Gott seinen neuen Bund mit seinem Volk schließt, was passiert dann? Dann wird Gott sein Gesetz auf unsere Herzen schreiben. Und das hat sich jetzt erfüllt. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, haben das Gesetz Gottes auf unsere Herzen geschrieben. Das bedeutet, wir sind in der Lage, Gottes Geboten zu gehorchen. Nicht perfekt, nicht vollkommen, aber wir können es. Und um dann zu wissen, wie dieser Gehorsam aussieht, brauchen wir die Gebote. Aber wie wir gesehen haben, sind sie in unterschiedlicher Weise für uns gültig. Auf der einen Seite die allgemeingültigen Gebote, also vor allem die 10 Gebote, sind zeitlos gültig, weil sie Gottes Charakter widerspiegeln. Aber auch die speziellen Gebote hat Jesus erfüllt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat sich aber an denen einiges geändert. Ja, es gibt zum Beispiel die speziellen Gesetze, die sich mit dem Gottesdienst Israels befassen. Sie regeln Opfer, Priester, die Stiftshütte und so weiter. Und Jesus hat diese Gebote erfüllt, indem er der endgültige Priester, das endgültige Opfer, der endgültige Tempel geworden ist. Und damit sind diese Gebote nach wie vor hilfreich für uns, denn wenn wir sie im Alten Testament lesen, können wir besser verstehen, wer Jesus für uns ist. Wir können daran sehen, warum der Tod von Jesus nötig war. Warum es so viel besser ist, heute zu leben, als im Alten Testament. Aber sie sind für uns heute nicht mehr gültig, denn wir opfern nicht mehr, wir haben keinen Tempel mehr und auch keine Priester mehr. Und dann gibt es eben die anderen speziellen Gesetze und die beschäftigen sich mit dem Untereinander der Israeliten als Gesellschaft, als Nation. Solche Gesetze sind die meisten hier in unserem Abschnitt. Ja, Gesetze zu Sklaverei und zu Totschlag und was passiert, wenn mein Esel in deinen Brunnen fällt und so weiter. Aber Jesus sorgte dafür, dass sein Volk eben nicht mehr ein Land ist, sondern dass sein Volk sich über die ganze Erde erstreckt. Und deswegen sind diese Gebote auch nicht mehr eins zu eins umsetzbar, weil Staat, Gesellschaft auf der einen Seite und Volk Gottes auf der anderen Seite nicht mehr dasselbe sind. Was heißt es also, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat? Für die 10 Gebote heißt es, Jesus hat sie vollständig gehalten und uns durch seinen Geist in die Lage versetzt, sie zu halten. Nicht perfekt, aber Stück für Stück. Und für die speziellen Gesetze bedeutet erfüllt, Jesus hat damals Änderungen bewirkt, die dazu führen, dass diese Gebote nicht mehr eins zu eins gültig sind. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Sie sind nicht mehr eins zu eins gültig, aber Jesus hat sie auch nicht komplett beiseite geschoben, aus der Bibel gestrichen, sondern sie sind immer noch hilfreich. Und die Frage ist, was bedeutet hilfreich? Nehmen wir ein Beispiel, was uns die Bibel selbst gibt. Es gibt im 5. Buch Mose ein spezielles Gesetz und das heißt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Findet ihr in 5. Mose 25, Vers 4. Das ist eines von ganz, ganz vielen speziellen Geboten. Und es besagt, dass ein Ochse, der gerade bei der Feldarbeit ist, in der Lage sein soll, etwas von den Körnern zu fressen. Man soll also einen Ochsen für das eigene Essen arbeiten lassen und ihn dabei nicht hungern lassen. Und Paulus nimmt dieses Gebot und zitiert es zweimal im Neuen Testament. Einmal im 2. Korinther 9 und einmal in 1. Timotheus 5. Und in beiden Stellen nimmt er das Gebot, nicht um uns beizubringen, wie wir bessere Bauern werden, sondern er nimmt dieses Gebot, um uns zu begründen, dass die Gemeinden Pastoren und Missionaren ihr Gehalt bezahlen sollen. Ja, natürlich geht es in dem ursprünglichen Gebot nicht um Pastoren. Aber Paulus fragt, was für ein Prinzip steckt hinter dem Gesetz, hinter diesem Gebot? Und dahinter steckt das Prinzip, dass jemand, der arbeitet, auch dafür fair bezahlt werden soll. Das galt damals auf dem Acker für einen Ochsen Und in diesem Fall bezieht er es auf Pastoren und ihre Bezahlung. Und er sagt, dieses Prinzip, was hinter diesem Gebot steht, das ist auch heute noch hilfreich und gültig für uns. Ja, und ein weiteres Prinzip, was man zum Beispiel aus diesem Gebot ableiten kann, du sollst dem Ochsen, der trischt, nicht das Maul verbinden, ist, dass Gott sich um das Wohlergehen von Tieren sorgt. Ja, wir haben heute ja die Situation, dass es manche Tierschutzorganisationen total übertreiben, wenn sie fordern, dass Tieren quasi die gleichen Rechte wie Menschen gegeben werden sollen. Aber wenn wir das kritisieren, müssen wir auf der anderen Seite auch sehen, dass es sich bei Tieren um Gottes Geschöpfe handelt, um die Gott sich sorgt. Und deswegen dürfen wir als Christen auch niemals Tierquälerei tolerieren. Das ist ein weiteres Prinzip, was man in diesem Gebot sehen kann. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Die speziellen Gebote sind also hilfreich. Ich habe das Beispiel vom Ochsen aus dem 5. Buch Mose genommen, weil uns da das Neue Testament schön zeigt, wie wir es auf heute anwenden können. Aber auch in unserem Abschnitt finden wir hilfreiche Prinzipien in den speziellen Gesetzen. Zum Beispiel bei der Frage nach dem Strafmaß für Sünde. Ja, heute wird sehr häufig gesagt, dass derjenige, oder nee, in unseren Kapiteln, wird sehr häufig gesagt, dass jemand, der sündigt, oder der gegenüber einem anderen etwas verschuldet hat, das wieder ersetzen soll. Und eventuell noch etwas mehr, um sozusagen den Schaden gut zu machen. Der Schwerpunkt liegt überall auf dem Ersetzen. Dieses Prinzip zieht sich durch die Kapitel durch. Lesen wir Kapitel 22, die Verse 4 bis 5. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und lässt sein Vieh frei laufen, sodass es das Feld eines anderen abweidet, dann soll er den besten Ertrag seines Feldes oder Weinbergs als Ersatz dafür geben. Breitet sich das Feuer aus, erfasst es eine Dornenhecke und vernichtet einen Getreidehaufen auf dem Halm stehendes Getreide oder ein Feld, dann soll der für den Brand Verantwortliche den Schaden ersetzen. Das Prinzip ist, wer etwas Falsches tut, muss den Schaden ersetzen. Und zu diesem Prinzip gehört übrigens auch das bekannte Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht in diesem Gebot nicht darum, dass Gott sagt, ihr sollt alle Selbstjustiz üben und wenn dir einer ein Auge ausschlägt, sollst du dem anderen auch das Auge ausschlagen. Sondern es geht um das Gegenteil. Es geht darum, dass Gott sagt, wenn irgendwie sowas passiert, wenn dir zum Beispiel jemand einen Zahn ausschlägt, hast du kein Recht darauf, den anderen dafür umzubringen. Du hast Recht auf Ersatz, aber nicht auf unkontrollierte Rache. Der Schuldige muss den Schaden ersetzen, aber immer im angemessenen Rahmen. Und dieses Prinzip des Ersatzes gibt es auch noch heute in unserer Rechtsordnung und das ist gut. Aber ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass es von anderen Prinzipien immer mehr an den Rand gedrängt wird. Ja, ich bin zwar kein Jurist, aber ich habe den Eindruck, dass es heute wichtig ist, wenn jemand eine Straftat tut, dass er weggesperrt wird und dann in Gefangenschaft rehabilitiert wird für die Gesellschaft. Das ist alles nicht schlecht, aber ich möchte doch mal die Frage stellen, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir in unserer Rechtsordnung wieder mehr das Prinzip zur Geltung bringen würden, wie kann der Schuldige eine Ersatzleistung liefern für das, was er getan hat? Ja, ich sehe immer mal wieder, dass nach Prozessen heute die Angehörigen sich dann zu Wort melden, von dem der den Schaden erlitten hat, der entweder umgebracht wurde oder was auch immer passiert ist. Und dass die Angehörigen sich beschweren und sagen, es ist kein Recht zur Geltung gekommen. Und ich möchte doch mal die Frage stellen, würden die Angehörigen sich so oft beschweren heute, wenn man wieder die Frage in unserer Rechtsordnung zentraler stellen würde, wie kann der Schuldige den Schaden, den er verursacht hat, ersetzen? Ich bin, wie gesagt, kein Jurist und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und natürlich leben wir heute in anderen Zeiten, mit anderen Fragen und Herausforderungen. Aber würde es unserem Rechtssystem wirklich schaden, wenn man die Prinzipien, die hinter diesen Geboten stecken, auch in unserer Kultur mal wieder genauer unter die Lupe nehmen würde? Wir haben gesehen, im ersten Punkt für das Volk Israel waren diese Gesetze 1:1 gültig. Im zweiten Gebot haben wir gesehen, wie Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und wieso es deswegen für diese speziellen Gebote nicht heißt, wir müssen sie auch alle 1:1 erfüllen, aber wie sie uns hilfreiche Prinzipien vermitteln für unser Leben hier auf der Erde. Und zum Abschluss der Predigt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und einen Blick auf den gesamten Abschnitt werfen. Wir haben jetzt viel die einzelnen Gebote angeschaut und über Prinzipien nachgedacht, aber ich möchte jetzt mit euch nochmal die Vogelperspektive einnehmen. Ja, wir haben gesehen, es sind ganz viele kleine Gesetze, die wir hier sehen. Und die meisten dieser Gesetze betreffen das Zusammenleben der Menschen. Aber gerade der Anfang und das Ende reden von Gott und Gottesdienst. Ja, ganz am Anfang, 1. Vers 20, Vers 23, darum sollt ihr neben mir keine anderen Götter haben. Und ganz am Ende, Kapitel 23, die Verse 32 und 33, du sollst mit ihnen, gemeint sind die anderen Völker um euch rum, und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten, denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Und dazwischen gibt es eben die vielen Gesetze, die den Alltag betreffen. Aber es gibt auch einen Ausblick auf das verheißene Land, wohin sie ja unterwegs waren. Kapitel 23, ab Vers 27 lesen wir, ich will meinen Schrecken vor dir her senden und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst, und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Und dann Vers 30, nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom Euphrat. Denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Gott blickt hier voraus auf das Land Kanaan, das verheißene Land, das Ziel ihrer Reise. Aber wie passt das zu den ganzen Gesetzen? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber viele Gesetze machen für ein Volk, was durch eine Wüste wandert, überhaupt keinen Sinn. Ja, wer gräbt schon einen Brunnen, in den dann ein Esel reinfallen kann, mitten in der Wüste, wenn er morgen wieder woanders ist? Und es gibt Anweisungen für 3 große Feste des Volkes. Kapitel 23, Vers 15 und 16. Ja, und 2 dieser 3 Feste sind Erntefeste. Ja, man könnte die Frage stellen, wofür gibt es Erntefeste in der Wüste? Warum gibt Gott dem Volk Gesetze, die zu einem Volk passen, das in einem Land sesshaft ist, und eben nicht ein Volk, was gerade durch die Wüste wandert? Und die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Gott weist mit dem Gesetz schon auf die Zukunft hin. Er gibt das Gesetz zwar auch für die Wüste, aber hauptsächlich für die Zeit, wenn das Volk im verheißenen Land angekommen ist. Mein dritter und letzter Punkt. Ein Gesetz vorausschauend auf die Zukunft. Ganz am Anfang und ganz am Ende von unserem Abschnitt, also sozusagen als Rahmen, als Klammer, geht es um Gott und das verheißene Land. Dort will Gott bei seinem Volk wohnen. Dort möchte er von seinem Volk angebetet werden. Und darauf weist das Gesetz, übrigens sowohl die 10 Gebote, als auch jetzt unsere speziellen Gesetze. Aber das verheißene Land hatte niemals einen Sinn in sich selbst. Das verheißene Land Kanaan, wohin das Volk Israel damals unterwegs war, das weist voraus auf ein anderes verheißenes Land. Ein anderes verheißenes Land, zu dem auch wir heute noch unterwegs sind. Im Hebräerbrief lesen wir, dass die Menschen im Alten Bund nach 40 Jahren in der Wüste irgendwann in Kanaan ankamen, aber dass ihnen immer bewusst ist, ihr wirkliches verheißenes Land, das haben sie noch gar nicht erreicht. Und dieses verheißene Land, das ist der neue Himmel und die neue Erde. Und es ist das Land, auf das das Gesetz im eigentlichen Sinn vorausblickt. Auch für uns heute noch. Ja, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, sieht Johannes den neuen Himmel und die neue Erde. Und er schreibt darüber unter anderem in Offenbarung Kapitel 21, Vers 27. Es wird niemals jemand hineinkommen, der verunreinigt. noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt. Ja, und ich lese das immer so und denke mir, schön. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was das heißt? Wenn wir bei Jesus angekommen sein werden, im neuen Himmel und der neuen Erde, dann wird es keinen Sünder mehr in seiner Gegenwart geben. Ja, es wird keine anderen Sünder mehr geben, die uns das Leben schwer machen. Und ich selbst mache auch nicht mehr mit meiner Sünde mir selbst oder anderen das Leben schwer. Niemals wird irgendeins der Gebote übertreten werden. Ja, überleg dir mal kurz, wie oft hast du dich allein in den letzten 24 Stunden über die Sünde anderer oder über deine eigene Sünde geärgert? Oder die Folgen dieser Sünde? Ja, wenn wir im neuen Himmel und in der neuen Erde angekommen sein werden, in unserem verheißenen Land, worauf das Gesetz vorausschaut, dann werden wir selbst verherrlicht sein. Und es bedeutet, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden zu sündigen. Wir werden dann nicht mehr zusammensitzen und uns Predigten über das Gesetz anhören und darüber nachdenken, wie sie erfüllt werden und was sie uns genau heute noch zu sagen haben. Nicht, weil das Gesetz ungültig geworden ist, sondern weil das Gesetz an seinem Ziel, wohin es vorausgedeutet hat, angekommen sein wird. Wisst ihr, das Gesetz wird dort nicht einfach verschwunden sein. Aber statt in steinernen Tafeln gemeißelt zu werden oder in ein Buch abgedruckt zu werden, wird es endgültig und vollständig auf unseren Herzen geschrieben sein. Wenn wir für alle Ewigkeit mit Gott in perfekter Gemeinschaft leben werden. Und so wie es das Lied »Komm, du Quelle allen Segens« in seiner letzten Strophe ausdrückt, welch ein Tag, wenn ich im Himmel dort sein Angesicht dann sehe, ohne Sünde, rein und heilig, nur aus Gnade vor dir stehe. Komme bald, o Herr, und führe meine Seele zu dir heim. Welcher Segen, welche Freude, ich darf ewig bei dir sein. Amen.